Vom Schweinetrunk zum Genussmittel der Massen. Die Geschichte der Schokolade. Ein Beitrag von René Lehmann und Anja Burwitz.
Vorsicht, passt bloß auf damit!
Unter großen Anstrengungen verstauen die Konquistadoren die schweren Holzkisten im Frachtraum ihres Schiffes. Mit strengem Blick überwacht der Kapitän die schweißtreibende Arbeit. Das kostbare Gut darf unter keinen Umständen verloren gehen. Was nach einer abenteuerlichen Geschichte von Gold- und Silberschätzen klingt, ist in Wirklichkeit der Beginn der europäischen Schokolade. Die Spanier lernen die Kakaobohne zunächst als Zahlungsmittel unter den Einheimischen kennen. So nehmen die Azteken für einen saftigen Truthahn 200 Kakaobohnen, das frisch gejagte Waldkaninchen kostet knappe 100 Kakaobohnen. Aber auf den Geschmack kommen die Europäer erst Jahre später. Die Azteken zeigen ihnen, wie die Bohne zubereitet werden muss.
Schaut hier, so musst ihr sie zubereiten. Mit Wasser, Cayennepfeffer, Chili oder anderen scharfen Gewürzen versetzen und dann aufkochen.
Wie lange lasst ihr sie kochen?
So lange, bis die Bohne aufbricht.
Dank dieser Rezeptur wird aus der ungenießbaren Frucht ein genussvolles Heißgetränk. Mit der süßen Schokolade von heute hat dies jedoch herzlich wenig gemein. Noch ist Schokolade nicht in aller Munde und weit davon entfernt, den alten Kontinent für sich zu gewinnen. Der europäische Gaumen und der Trunk aus Amerika finden nur wenig Gefallen aneinander. So urteilt der Mailänder Girolamo Benzoni 1575:
Eher ein Getränk für die Schweine als für die Menschheit.
Der langsame Siegeszug beginnt erst mit dem Hinzufügen von Rohrzucker. Vom spanischen Hof aus erobert die Schokolade ganz Europa. Nicht als Genussmittel, sondern als Medizin kommt der Kakao ins alte Deutsche Reich.
Herr Apotheker, mein Vater ist sehr schwach und muss sich dringend erholen. Aber bis Gründonnerstag sind es noch 2 ganze Wochen.
Ich glaube, ich kann Ihnen weiterhelfen. Warten Sie einen Augenblick.
In den Vorratskammern der Apotheken lagert die süße Arznei. Dank ihrer stärkenden und belebenden Wirkung erfreut sich die Schokolade besonders zur Fastenzeit großer Beliebtheit. Trotz der hohen Nachfrage bleibt sie weiterhin ein Getränk des Adels und wohlhabender Bürger. Zölle und Kleinstaaterei treiben die Preise ins Unbezahlbare. Deswegen verbietet der Preußenkönig Friedrich II. Den Import von Schokolade ganz und gar. Dabei geht Friedrich selbst als großer Schokoladenliebhaber. Gleichzeitig sucht er rastlos nach einem billigen Ersatzgetränk für die breite Bevölkerung. Doch weder sein Lindenblütenkakao noch andere Imitate setzen sich durch.
Es bleibt mir nichts anderes übrig, als Schokolade zu verbieten. Ich werde nicht länger zusehen, wie mein Land wirtschaftlich verblutet.
Ihr wollt sie verbieten? Aber Eure Majestät!
Ihr wisst, wie sehr ich Schokolade liebe. Aber es muss sein. Wir werden ein Ersatzgetränk für Preußen finden.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts verändern Industrialisierung und Nationalismus nicht nur die europäische Landkarte, sondern auch die Schokolade. Nach über 300 Jahren gelingt es endlich, die zähe Masse in köstliche Tafel- und Milchschokolade zu verwandeln. Neue Rezepturen, das Verschwinden der Zölle und technischer Fortschritt machen aus kleinen Betrieben einen neuen Industriezweig. Halloren, Novesia, Stollwerk und zahlreiche weitere Firmen öffnen ihre Pforten. Es dauert nicht lange und die ersten Lebensmittelskandale tauchen auf.
Was ist das? Rostiges Eisen in meiner Schokolade?
Ja, auch poröses Gummi und altes Ziegelmehl sollen sie mittlerweile unter die Kakaomasse mischen.
Der Ruf des Qualitätsprodukts steht auf dem Spiel. Nach langen Debatten und heftigen Auseinandersetzungen wird 1877 der Verband Deutscher Schokoladenfabrikanten gegründet. Das zähe Ringen um Richtlinien für Inhaltsstoffe dauert beinahe 30 Jahre. Längst ist Schokolade kein Privileg des Adels mehr, sondern bereits Genussmittel des Bürgertums. Und auch Arbeiter und andere Bevölkerungsteile wollen ein Stück von den süßen Tafeln abhaben. Zwischen 1900 und 1910 verdoppelt sich der Schokoladenkonsum. Zwar freuen sich die Fabrikanten über die gewaltige Nachfrage, doch auch die Konkurrenz hat zugenommen. Allein in Dresden und Stuttgart produzieren 10 Firmen rund um die Uhr. Der Wettstreit beflügelt den Unternehmergeist und zwingt zum Umdenken. Die Schokoladenhersteller erfinden die Markenbindung. Maskottchen wie der Sarottimor, der Lindhase oder die allseits beliebte Milka-Kuh geben der Schokolade ein Gesicht. Prägnante Slogans verleihen ihr eine Stimme. Zeitung, Radio und Fernsehen, später aber auch das Internet, machen es möglich. Inzwischen weiß jeder von uns, wenn es morgens um 9:30 mal ein bisschen länger dauert, ist die längste Praline immer noch
die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt.
Dabei müssen sich die Marken auch immer dem Widerspruch von Zeitgeist und Tradition stellen. Vor 30 Jahren wirbt Sarotti noch ganz offensiv mit dem Spruch:
Ich bin ganz Moor.
Vielen Dank, Sarotti.
Seit 2003 ziert dagegen der Slogan:
Traumhaft schokoladig.
Die Sarotti-Werbeanzeigen. Auch das markante schwarze Gesicht wurde mittlerweile durch ein goldenes ersetzt. Dass Werbung und politisches Feingefühl eng zusammengehören, bekommt vor allem Ferrero schmerzhaft zu spüren. Ferrero Küsschen startet 2013 zur Bundestagswahl seine neue Werbekampagne. Im TV-Spot spricht eine animierte Ferrero-Schachtel auf einer Wahlkampfveranstaltung. Mit ordentlich Pathos schreit die Küsschenbox in die schwedisch anmutende Menge:
Deutschland wählt weiß.
Und
Yes, weiß can.
Wenig später titelt der Stern:
Ferrero bekommt eins auf die Nuss.
Und thematisiert den vermeintlichen Rassismus im Werbespot. Wenige Tage nach Ausstrahlung zieht Ferrero den Spot zurück und gelobt Besserung. Doch irgendwo zwischen Massenkonsum und viralen Werbekampagnen mussten viele Firmen ihre Pforten schließen. Internationaler Druck, billigere Produktionsbedingungen im Ausland und feindliche Übernahmen ließen viele alteingesessene Marken wie SZ, Kaisers, Novesia und Waldbauer fast heimlich verschwinden. Einstige Schokoladenstandorte wie Dresden, Stuttgart oder das Rheinland haben diesen Anspruch längst verloren. Umso mehr lohnt es sich, einen Blick in die besondere Vergangenheit zu werfen.
Mit Genehmigung von Sarotti GmbH und Mondelēz International. Es sprachen René Lehmann, Anja Burwitz, Anna Reinders, Andreas Meske, Sebastian Strobel, Andreas Eusem, Philipp Rexin und Nana Giljaschwili.